Wir fahren fort in der Lesung des Propheten Jesaja und lesen heute im Kapitel 51 ab Vers 17. Werde wach, sieh auf, Jerusalem, die du getrunken hast von der Hand des Herrn, den Kelch seines Grimmes. Den Taumelkelch hast du ausgetrunken, den Becher geleert. Es war niemand von allen Söhnen, die sie geboren hat, der sie leitete, niemand von allen Söhnen, die sie erzogen hat, der sie bei der Hand nahm. Dies beides ist dir begegnet, wer trug Leid um dich? Verwüstung und Schaden, Hunger und Schwert, wer hat dich getröstet? Deine Söhne lagen auf allen Gassen verschmachtet wie ein Hirsch im Netz, getroffen vom Zorn des Herrn und vom Schelten deines Gottes. Darum höre dies, du Elende, die du trunken bist, doch nicht von Wein. So spricht dein Herrscher, der Herr und dein Gott, der die Sache seines Volkes führt. Siehe, ich nehme den Taumelkelch aus deiner Hand, den Becher meines Grimmes, du sollst ihn nicht mehr trinken. Sondern ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben, die zu dir sprachen, wirf dich nieder, dass wir darüber hingehen. Und du machst es deinen Rücken dem Erdboden gleich, und wie eine Gasse, dass man darüber laufe. Wach auf, Zion, zieh an deine Stärke. Schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt, denn es wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hineingehen. Schüttle den Staub ab, steh auf, Jerusalem, du Gefangene. Mache dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Denn so spricht der Herr, ihr seid umsonst verkauft, ihr sollt auch ohne Geld ausgelöst werden. So spricht Gott, der Herr, mein Volk zog einst hinab nach Ägypten, dass es dort ein Fremdling wäre. Auch Assur hat ihm ohne Grund Gewalt angetan. Aber nun, was habe ich hier zu schaffen, spricht der Herr. Mein Volk ist umsonst weggeführt, seine Tyrannen prahlen, spricht der Herr, und mein Name wird immer den ganzen Tag gelästert. Darum soll an jenem Tag mein Volk meinen Namen erkennen, dass ich es bin, der da spricht, hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an. Geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen, denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen. Amen. Der bestimmende Ruf, die Spitze dieses Textes, den wir gehört haben, die liegt in den beiden Worten, wach auf. Wach auf. Nicht wahr? Das kann man brauchen, wenn man ein Tagwerk hinter sich hat. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ausgesehen hat. Herr Weller und ich und noch ein Kirchengemeinderat mit anderen zusammen haben seit 4 Stunden, fast 5, Organisten gehört in der Stiftskirche. Großartige Künstler, um aus diesen Großartigen den Großartigsten für uns herauszufinden. Ich kann Ihnen sagen, nach 4 Stunden Orgel wissen Sie nicht mehr, ob das eine Mundharmonika oder eine Ziehharmonika ist. Also, wenn man ein Tagwerk hinter sich hat, ist gut. Wach auf, das tut gut. Wenn man nach dem Lärm in die Stille kommt und etwas einigt. Wach auf, das ist notwendig, wenn man überhaupt etwas mitbekommen will an solch einem warmen und schwülen Abend. Dieser Abschnitt ist ein Hallo wach. Nicht in Tabletten gepresst, sondern in gute Worte gefasst. Nicht wahr? Nun hat ja wach auf zuerst einen negativen Klang. Da hat man einen guten Nachtschlaf, gut und tief. Und dann kommt die Mutter und sagt dem Jungen, wach auf. Und wer keine Mutter mehr hat, der hat eben einen Wecker. Früher klangen die ja fürchterlich, so nach richtigen Alarmglocken. Heute hat man das schön abgemildert. Bei meiner Tochter klingt das wie ein Hahn auf dem Hühnerhof. Großartig. Und manches, wenn es wem das noch zu unangenehm ist, der besorgt sich einen Radiowecker und legt seine Lieblingskassette auf und dann beginnt der Morgen mit dem Naptal-Duo oder dem Montanara-Chor oder irgendeinem verrückten Rocksänger. Aber schlimm, wenn man aus dem Nachtschlaf gerissen wird, ist negativ. Ist beim Tagschlaf nicht anders, wenn man beim Lernen, beim Latein, Vokabeln lernen, plötzlich nicht mehr ganz da ist. Solche Vokabeln, die wirken ja wie Schlafpulver. Plötzlich wird man gerufen und ist wieder wach, aber nicht nur der Nachtschlaf, der Tagschlaf, es ist ja auch der Kirchenschlaf so, nicht wahr? Ich habe immer so manchmal das Gefühl, dass am Anfang das liebe Gemeinde, das wirkt genau wie eine Narkosespritze. Ja? Und das Amen, das weckt die Leute wieder ganz auf. Ja, so ist das. Beim Amen ist der Kreislauf wieder ganz rund. Ja. Aber sehen Sie, das ist der negative Klang. Es gibt ja bei dem Wachauf, und hier kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Klang dieses Textes, Wachauf hat auch einen positiven Klang. Und so berichten es ja immer wieder Operierte. Ein Freund von mir wurde vor einigen Monaten an einem Gehirntumor operiert. Die Chancen auf ein Überleben waren nicht groß. Die Ärzte sagten es ihm deutlich, eigentlich überdeutlich. Er musste auch ein Revers unterschreiben mit all den vielen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, die hier eintreten könnten. Und so ging er aber trotzdem als Christ getrost hinein in diese Operation. Und dann erzählte er mir, habe ihn dann auf einmal jemand gerufen. Aus ganz großer Ferne und ganz großer Tiefe sei er wieder aufgetaucht. Und dann sah er zuerst schemenhaft, aber dann immer deutlicher und schließlich ganz klar den Arzt und die Schwestern und vor allem seine Frau. Herrlich. Aufwachen war für ihn Frohbotschaft, war für ihn Evangelium, ein Anruf gleichsam aus der Ewigkeit. Der Prophet hier, der steht so bei uns. Er ruft uns an diesem Abend diesen Text ins Ohr, damit wir wieder aus der Ferne auftauchen, damit wir wieder zum Leben kommen, herausgerissen aus dem Schlaf oder aus der Betäubung, nicht wahr? Die Trauer, von der wir auch an diesem Abend ja reden wollen, die Trauer ist eine Spielart der Betäubung. Nicht wahr, der Mann oder die Frau oder das Kind stirbt. Und dann steht man auf dem Friedhof und ist gleichsam wie betäubt. Man kann fast nichts mehr aufnehmen. Ich halte deshalb auch den Friedhof als einen ganz schlechten Platz für evangelistische Anreden, weil die Leute nicht hören können. Die Betonwand der Trauer ist zu dick. Die Leute sind wie betäubt und man kann sie kaum erreichen. Und jetzt, durch solch eine Betäubung hindurch, dringt dieses Wort des Propheten. Wach auf! Und zwar sind es, wenn Sie genau nachschauen, sind es drei Abschnitte, drei Strophen. Die erste Strophe, hier die Verse 17 bis 22, bis 23, wach auf, genauer, aufwachen und stehen. Das ist also das Erste. Aufwachen und stehen. Also wie gesagt, es sind nicht nur Menschen angeredet, die schlummern oder eingenickt sind, sondern es sollen solche vor allem in Trauer und Schmerz, die in Trauer und Schmerz betäubt sind. Und wer an diesem Abend dies auch spürt, wer in diesem Abend auch von Trauer und von Schmerz gefangen ist, der soll besonders seine Ohren spitzen. Sehen Sie, es gibt drei Betäubungssymptome, die hier in diesen ersten Versen aufgeführt sind. Drei Symptome, die zeigen, dass man eigentlich betäubt ist, weggetreten. Erstes Betäubungssymptom ist, führlos. Vers 18. Niemand, der sie leitet. Niemand, der sie bei der Hand nimmt. Das ist Trauer. Man ist unendlich allein gelassen. Man ist wie fallen gelassen. Niemand ist da, der einen an die Hand nimmt. Niemand ist da, der einen an der Hand führt. So sagt es dieser Prophet. Sehen Sie, damals, und das wissen die Verheirateten, damals vor dem Traualtar, da hat man ja die Hand gegeben, Hand in Hand ging ins Leben, ins gemeinsame Leben hinein und durch dieses Leben. Und jetzt auf einmal ist diese Hand nicht mehr da. Der Lebensweg ist wie ein Weg ohne Handlauf. Viele sind traurig, weil sie keiner an der Hand nimmt und sagt, komm mit, komm mit. Es ist keine Hand da, die einem die Richtung weist, die einen vor Stürzen bewahrt. Einfach leere Hände und deshalb führlos. Man greift hinaus, aber es ist niemand da, der einen hält. Führerlos. Das ist ein Symptom der Betäubung. Und das Zweite, was hier steht, trostlos. Neben führerlos, trostlos, Vers 19. Wer trug Leid um dich? Wer hat dich getröstet? Sie kennen doch das auch. Da bekommt man auf einmal Beileidsworte. Da rufen sie an von Leuten, wo man gar nicht geglaubt hätte. Da kommen Kondolationen, da kommen die schwarzen Karten, da werden Sträuße abgegeben und auf dem Friedhof sind die Grenze. Aber ich frage Sie, wenn Sie es schon einmal erlebt haben, ist das denn Trost? Diese Karten, die Sie aufhäufen, die Sie beantworten müssen, sind denn die Anrufe alles Trost? Wir sind doch leidige Tröster, wie die Freunde von Hiob. Wir können letztlich nicht trösten. Vielleicht ist der Anruf besser als gar nichts. Vielleicht ist es ein Kranz, wie ein kleines Zeichen meiner Anteilnahme. Aber es ist alles überhaupt kein Trost. Wenn man traurig ist, hilft einem kein Menschen. Es ist trostlos. Es ist trostlos. Liebe Freunde, man ist nicht nur führerlos und trostlos, sondern das dritte Symptom ist haltlos. Hier steht etwas vom Bild eines Hirsches, genauer ist hier eine Antilope. Eine Antilope, die in eine Falle gerät. Es ist so, und so weiß es dieser Schreiber, dieses Tier tappt in ein verdecktes Loch, tappt in ein Netz, das über ein Loch gespannt ist. Und da gerät es hinein und mit den Füßen und dann fängt es an zu zerren, aber je mehr zerren, umso mehr verliert das Tier seinen festen Halt und verfängt sich in den Maschen. Je mehr wir selber aus der traurigen Betäubung heraus wollen, je mehr wir uns dagegen sträuben, je mehr wir uns dagegen stemmen, je mehr sogenannte, wie man heute sagt, Trauerarbeit wir leisten und leisten wollen, je mehr verfangen wir uns in den Maschen unendlicher Traurigkeit. Es gibt heute ja ganze Bücher, Anweisungen für den Trauerfall, was man alles tun soll, wenn man traurig ist oder in Trauer kommt. Mir kommt das alles so wie Befehle vor, die der Antilope zugerufen werden, die in der Falle hängt. Sie kann sich überhaupt nicht retten. Sie kann von ihrer Trauer nicht loskommen. Betäubt in Trauer und Schmerz. Führerlos, trostlos, haltlos. Das ist unsere Betäubung. Aber dann wird auch die Frage beantwortet, durch was, durch wen sind wir denn eigentlich betäubt? Durch welches Schicksal sind wir denn in diese Trauer, die wir zu tragen haben, versetzt worden? Wir sind immer auf der Suche nach dem Verursacher. Immer. Sehen Sie, die damals, die in der Falle saßen, so wie die Antilope im Netz, die damals sagten, dass wir so traurig sind und dass wir so drin hängen, da sind natürlich die Babylonier schuld. Die haben uns in diese Gefangenschaft gebracht. Dort war ganz klar, der Babylonier ist schuld. Später waren es die Römer, später waren es wieder andere. Auch bei uns im Jahre 45 wussten wir ganz genau, wer schuld war. In Bosnien wissen sie auch, wer schuld ist. Bei Kriegen und Verzweiflung weiß man immer, wer der Verursacher ist. Und gilt das nicht nur für die äußeren Feinde, sondern das gilt auch bei der inneren, beim inneren Trauer und beim inneren Schmerz. Sehen Sie, da sagt man, warum bin ich eigentlich in diese Trauer gekommen? Warum muss denn eigentlich meine Frau sterben? Warum muss denn mir der Mann genommen werden? Aha, das war doch eigentlich, er hielt oder sie hielt nicht mehr die Spannungen in der Verwandtschaft aus. Die Verwandtschaft hat sie regelrecht kaputt gemacht. So wurde mir es kürzlich gesagt. Und bei den anderen, da war es der Stress im Betrieb. Und da war es beim Dritten der Virus in der Luft. Da war es die Strahlendosis aus der ausgedünnten Ozonschicht. Immer, immer haben wir dann eine Antwort oder einen Verursacher. Hier steht eine andere Antwort. Wer ist der Verursacher unserer Trauer? Hier steht ein Wort, ein eigenartiges Wort. Hier steht der Taumelbecher, der Taumelbecher. Kein Bier- oder Schnapsglas, das einen taumeln lässt, sondern der Giftbecher, der betäubt, ist gemeint. Der Giftbecher, der betäubt. Und liebe Freunde, und das ist hier das Aufregende und geradezu Erschütternde. Und dieser Giftbecher, der kommt nicht aus der Hand irgendeiner Hand eines bösen Feindes, nicht aus der Hand einer bösen Verwandtschaft, nicht aus der Hand irgendeines Stresses im Betrieb. Dieser Becher kommt aus der Hand unseres Gottes. Es ist kaum auszusprechen, aber es ist so. Der Taumelbecher, der Giftbecher überreicht Gott seinen Leuten. So wie es schon im Psalm 75 steht, denn der Herr hat einen Becher in der Hand. Er schenkt ein, dass alle trinken müssen und sogar die Hefe schlürfen. Er, dieser Gott, hat ihnen den Kelch des Grimmes gegeben, weil sie nicht auf seinen Wegen gegangen sind. Wir vergessen es immer wieder. Gott richtet. Gott hat zwei Hände. Liebe Freunde, Gott hat zwei Hände. Eine Hand, die schlägt, und eine Hand, die aufrichtet. Unser Gott ist ein Gott der Gnade, aber auch ein Gott des Gerichts. Es ist schwer auszuhalten, jene Antwort auf die Frage, woher kommt die Trauer? Liebe Freunde, von Gott. Aus seinem Taumelbecher. Aus seiner Zulassung. Woher kommt mein Schmerz? Von Gottes Zulassung. Woher kommt meine Einsamkeit? Von Gottes Erlaubnis. Woher kommt meine tiefste Depression? Woher? Von Gott, Freunde. Und all denen, die unter dieser Antwort gleichsam zerschmettert sind, denen wird zugerufen, wach auf, steh auf. Vers 22, du sollst nicht mehr trinken. Das Leiden soll ein Ende haben. Du sollst aufatmen können. Es gibt ein Bild des ägyptischen Pharao Amenophis II. Und der sitzt auf seinem Schemel und auf den gefangenen Rücken, die vor ihm liegen, hat er seine Füße gestellt. Und die Ketten, mit denen diese Leute um den Hals gefesselt sind, diese Ketten laufen in den Händen des Pharao zusammen. Ein schreckliches Bild, wie dieser Herrscher da sitzt über diesen gefangenen und zusammengetrampelten und geschändeten Menschen. Dieses Bild steht hinter diesen Versen. Und er sagt, so wie ihr unten so auf dem Boden seid, so werdet ihr jetzt aufgerichtet werden. Ich will den Becher meines Grimmes in die Hand derer geben, die sprachen, wirf dich nieder. Dort, wo Erbarmungslosigkeit ist, heißt es jetzt, wach auf und steh auf. Dort, wo man am Boden ist, dort, wo andere auf einem herumtrampeln, dort, wo man Fesseln an den Händen und Gewichte am Hals hat, dort, wo man vor Traurigkeit betäubt ist, dort heißt es, jetzt aufwachen und aufstehen. Gott will den Giftbecher wegnehmen und ihn seinen Feinden geben. Doch so persönlich ist das zu nehmen. Und wenn Sie heute Abend in Trauer sind, Und wenn sie am Boden sind, und dann können sie es diesem Wort glauben, dass Gott sagt, wach auf, steh auf, ich werde deine Trauer wegnehmen. Und wer nicht mehr weiter kann und weiter sieht, zu dem sagt Gott, ich werde deine Last heben und tragen. Wach auf und steh auf. Aufwachen und stehen. Alles Ding währt seine Zeit. Und jetzt die zweite Strophe, nämlich wach auf, nämlich aufwachen und sehen. Das erste war aufwachen und stehen. Das zweite ist nun aufwachen und sehen. Nach dem Aufwachen kommt ja das Aufstehen und dazu gehört das Anziehen. Bei Kindern, bestimmt bei Buben, die ziehen immer wieder das an, was sie am Abend ausgezogen haben. Wenn die Mama nicht ein frisches Hemd und eine frische Hose auf den Stuhl legt, wird das alte Hemd garantiert 6 Monate getragen, ohne dass sie es überhaupt merken. Liebe Freunde, das ist nicht nur Bubenart. Wir greifen nach dem Alten, nach den schwarzen Trauerkleidern. Wir greifen am Morgen immer wieder das, was wir eigentlich ausgezogen haben. Wir greifen nach den alten Trauerkleidern. Und deshalb jetzt dieser Ruf in der zweiten Strophe, schmücke dich herrlich. Das heißt, zieh doch jetzt dein Festgewand an. Hier liegen die ersten Anzeichen, Vorzeichen gleichsam des größten Kapitels, nämlich von Lukas 15. Der Sohn kehrt um vom Schweinetrog. Er geht ja nicht an den Bach, um Waschtag zu machen. Er kriegt diese Flecken ja gar nicht weg. Er geht jetzt nicht in das Haus, um sich neue Kleider zu besorgen. Vom Schweinebauer bekommt er als stinkender Knecht keine Kleider ausgeliehen. Eine City-Reinigung gab's damals nicht. Nein, er kommt heim mit seinen verschlissenen Sachen. Und dann befiehlt der Vater und sagt, bring die neuen Kleider. Und er sagt, zieh dein Festgewand an. Und die Lumpen werden weggeworfen. Sieh's an, der Vater befiehlt es denen, die hier in der Sträflingskleidung herumlaufen. Seht's, zieht's an, die neuen Kleider. Die, die immer wieder nach den schwarzen Trauerkleidern greifen, zieht Festkleider an. Das Festkleid, liebe Freunde, ist in seinem ursprünglichen Sinn eigentlich ein Talar, ein Amtskleid. Ein Amtskleid, in dem man betet, singt, lobt und dankt. Wissen Sie, wenn ich am Sonntagmorgen meinen Talar anziehe, dann kann ich nicht das tun, was ich vorher gemacht habe. Ich kann nicht meine Kinder zusammenschimpfen. Da hat man kein Talar an. Das ist gut, wenn man da keinen anhat. Man kann auch nicht im Talar ins Auto sitzen und über Charlotteneck fahren und dort bei Rot drüber und so und den anderen zur Seite drücken. Das geht im Talar gar nicht. Das kann man nur mit einem normalen Anzug, nicht wahr? Wenn man den Talar anhat, dann ist man dran zum Singen, zum Beten, zum Wort Gottes lesen, zum Verkündigen. Das meint er hier. Wenn ihr immer wieder die alten Kleider anzieht, dann zieht jetzt einmal das Festkleid, den Talar an und meint damit, die Zeit der Tränen, des Schmerzes muss aufhören. Jetzt kommt die Zeit des Betens, Lobens und Dankens. Er sagt, denkt nicht nur zurück an die Knechtschaft und Gefangenschaft und Trauerzeit, denkt jetzt an die Festzeit, denn Gott will mit uns festen und feiern, jeden Sonntag und einmal am allerletzten großen Tag. Darauf kommt's an, seine Kleider innerlich liegen zu lassen und das Amtskleid anzuziehen. Das heißt, jetzt ist nicht mehr Trauer dran bei ihnen und jetzt ist nicht mehr Klagen dran und jetzt ist nicht mehr Verzweifeln dran. Freunde, jetzt ist Beten und Loben und Singen dran. Das ist's. Ziehen Sie innerlich Ihren Talar an. Es ist die Festzeit Gottes. Nicht nur Dienstagabends, nicht nur am Sonntagmorgen. Das tun wir jeden Morgen, dass wir den Talar anziehen und miteinander diesen Gott loben und preisen und nicht immer klagen und heulen über das, was Gott uns nicht gibt. Sehen Sie, ein Grund des Feierns ist noch besonders angefügt. Da steht, ihr seid umsonst verkauft, ihr sollt auch ohne Geld ausgelöst werden. In Babel waren sie ja verraten und verkauft, aber umsonst verkauft. Niemand hat etwas für sie bezahlt. Sehen Sie, dahinter steht doch das, wenn Sie ein Auto kaufen und nichts bezahlen, dann kann ich mit diesem Auto fahren, ich kann darüber verfügen, ich kann sogar gegen einen Baum fahren. Aber es bleibt das Eigentum des Händlers. So ist hier gemeint. Israel ist in Händen der Babylonier, aber Israel ist nicht im Eigentum der Babylonier, weil sie nichts bezahlt haben. Umsonst sind sie weggegeben worden, umsonst müssen sie auch wieder in Gottes Eigentum zurückkommen. Das heißt doch, dass wir unter der Gnude anderer Mächte sein können, weil er uns dahin gegeben hat, aber wir sind nie im Eigentum anderer Mächte. Auch in der tiefsten Knechtschaft der Trauer sind wir immer des Herrn. Domini sumus, wir sind des Herrn, so wie es Luther bei der Überfahrt mit dem Nachen gerufen hat, als es schwankte und es unterzugehen drohte und sie sagten, können wir überhaupt mit diesem Nachen über den Fluss fahren? Er sprang in diesen Nachen und rief, Domini sumus, wir sind des Herrn. Und sehen Sie, wenn Sie wieder glauben, in dieser Gefangenschaft sitzen zu müssen, wenn Sie wie betäubt in dieser Trauer sitzen, dann gilt es eben zu hören, ich bin nicht im Eigentum dieser Trauermacht. Domini sumus, ich bin des Herrn immer und zu aller Zeit und er wird mich auch wieder umsonst zurückfordern. Wach auf, zieh das Festgewand an, nicht die alten Klamotten der Trauer und der Tränen. Man weiß vom Sonnenkönig Louis XIV, Ludwig XIV., dass sein Aufwachen und Aufstehen das große Lever war. Ein regelrechter Staatsakt an jedem Morgen. Ganze Lakaienscharen waren damit beschäftigt, dem alten Herrn auf die Füße, in die Socken und in die Hosen zu helfen. Aber wenn dann im Saal von Versailles dieser König in herrlichen Kleidern daherrauschte, umwölkt von Parfum erster Klasse französischer Duftkünste, dann war's der alte, selbstverliebte Großkönig, der von sich sagte, L'État c'est moi, der Staat und der Gott bin ich. Sehen Sie, wir haben kein großes Lever nötig, kein großes Aufwachen und Aufstehen. Jesus selbst hat uns die Kleider bereitgelegt, die Kleider der Gerechtigkeit. Und er sagt, ziehe doch an, und so heißt es im Neuen Testament, ziehe doch an den Herrn Jesus Christus, Römer 13, Epheser 4, ziehe den neuen Menschen an, ziehe an die Waffenrüstung Gottes, Kolosser 3, ziehe an das herzliche Erbarmen, aufwachen und sehen, hier bin ich, oft sehen wir diesen Herrn nicht, aber hier bin ich, am Kreuz stehen wir und denken, was für ein Denkmal, hier bin ich, oft stehen wir vor verschlossenen Versen der Bibel und er sagt, hier bin ich. Und so ist auch am neuen Morgen, wenn Sie aufstehen nach diesen Kleidern der Trauer, die Sie weggelegt haben. Hier bin ich, zieht mich an mit meiner Freude und mit meiner Hoffnung. Aufstehen und sehen. Und drittens, aufwachen und gehen. Das ist das dritte und die dritte Strophe, Vers 7 bis 12 im Kapitel 52. Aufwachen und gehen. Hier kommt's vom großen Festzug. Freudenboten sind's, die jetzt auf einmal unterwegs sind. Frauen waren es dann am Ostermorgen, die Frieden verkündigen. Dann waren es die Emmaus-Jünger. Dann waren es Reiseleute wie Petrus, Paulus, Timotheus. Dann waren es die Sendboten und Missionare. Die Stafettenläufer des Jubels, schreibt hier Helmut Lamparter, der Ausleger. Stafettenläufer des Jubels, die die Fackel weitertragen. Seid fröhlich und rühmt miteinander. So endet dieses Kapitel der Trauer. Seid fröhlich und rühmt miteinander. Wir müssen uns eingliedern in diesen Zug. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal in Ihrem Leben Staffellauf gelaufen sind. Eine Sache, die man nie wieder vergisst. Großartig, wenn das Holz kommt, Staffelholz, wenn der Wechsel klappt und man nach vorne stürmt. Eine großartige Augenblicke im Leben eines jungen Menschen. Aber schrecklich, wenn dieses Staffelholz bei der Übergabe aus der Hand rutscht und wenn es liegen bleibt und wenn dann diese ganze Mannschaft disqualifiziert wird, liebe Freunde, so bekommen wir diese Botschaft im Wechsel. So bekommen wir sie in unsere Hand, dieses Wort Gottes. Wehe, wenn dieses Holz in der Schlosskirche liegen bleibt. Wehe uns, wenn wir deshalb alle disqualifiziert werden. Das Staffelholz wird hier die heiligen Geräte genannt, die sie einstens gestohlen und nach Babel mitgenommen haben. Diese heiligen Geräte, dieses Staffelholz sollen sie jetzt zurücktragen in einem Festzug quer durch die Wüste bis nach Jerusalem, heim bis ins Ziel. Wir müssen die heiligen Geräte, wir müssen dieses Holz, wir müssen das Wort Gottes durch die Wüste dieser Welt tragen, nicht in Eile, nicht übereilt und überhastet, sondern überlegt, dass es ankommt und, das ist das Schlusswort, er wird vor euch herziehen und euren Zug beschließen. Das heißt, er wird Anfang und Ende sein. Offenbarung 2 kommt hier schon. Offenbarung 2, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, Anfang und Ende. Wissen Sie, von uns kann keiner sagen, ich bin Spitze. Denn er ist der Erste, er ist der Erste. Aber es kann auch keiner von uns sagen, ich bin der Letzte, ich bin der Allerletzte unter uns. Kann keiner sagen, denn er ist auch der Letzte. Er ist vor uns und er ist hinter uns. Er hat uns in seiner Hand und er hat sie in seiner Hand. Deshalb aufwachen und gehen. Traurig sind sie, hören sie und hören sie dieses Wach auf. Seid fröhlich und rühmet miteinander. Amen.